Fabian Müller, als wir uns beim Heidelberger Frühling 2018 gesehen haben, da sind Sie am nächsten Tag aufgebrochen zu einer großen Reise nach New York, weil Sie Ihr Debüt in der Carnegie Hall dort gegeben haben mit Beethovens drittem Klavierkonzert. Was für ein Erlebnis war denn das?
Ja, das war natürlich ein absoluter Traum, der da in Erfüllung gegangen ist. Ich muss sagen, die Carnegie Hall, das war für mich fast so ein mystischer Ort, fast wie ein, weiß ich nicht, wie ein Fantasy-Schloss. Also ich habe eigentlich nicht geglaubt, dass es diesen Ort überhaupt wirklich gibt, so ungefähr. Ich kannte die alten Horowitz-Aufnahmen, die hatte ich als Kind gehört. Es war sowas, was irgendwie zu weit weg war, dass es real sein konnte. Und dass ich da jetzt wirklich hingegangen bin, dass ich das anfassen konnte und dann da spielen durfte, das war, ich weiß gar nicht, wie das in Worte drücken soll. Es war absolut außergewöhnlich und ich habe fast eine Sucht danach, dass ich da hoffentlich wieder bald hin kann, weil es fühlt sich einfach sehr anders an, als hier im Umfeld einfach zu spielen.
Welches Orchester hat Sie begleitet?
Das war mit der Bayerischen Staatsoper, also wirklich ein ganz unglaublich gutes Orchester. Ich hatte wahnsinnig Glück, dass das zustande gekommen ist, dieses Konzert. Es hat einfach alles gepasst. Aber ich war vorher extra auch noch nie in Amerika und einfach New York zu sehen und dann direkt da zu spielen. Also es war eine Sinnesflut für mich, die kaum auszuhalten war.
Dann kam auch die Elbphilharmonie, ein Konzert in der Elbphilharmonie. War das ein Klavierabend?
Das war ein Klavierabend, genau. Und das war eigentlich, muss ich sagen, auch ganz ähnlich. Es war auch so ein Ort, der so schon, obwohl noch so jung, schon so legendär irgendwo ist. Und dann dort spielen zu dürfen, war eben auch was ganz Besonderes. Und ich liebe das sehr und ich freue mich auch, wenn es sozusagen so das Konzert eingebettet ist in so einen wirklich fast epischen, historischen oder architektonisch genialen Charakter. Aber es besteht auch mal die Gefahr, dass es dann so einen gewissen Eventcharakter bekommt. Und deswegen spiele ich auch sehr gerne in so ganz simplen Orten, wie jetzt heute zum Beispiel. Wir sind ja hier in Meisenheim, ganz einfacher kleiner Ort. Und da habe ich immer das Gefühl, da muss es um die Musik gehen, weil sonst gibt es nicht so viel, weswegen die Leute da jetzt hingehen. Es gibt da keinen Glamour und keine Brillanz. Und deswegen genieße ich, wenn ich beide Formen von Konzerten habe.
Man muss dazu sagen, wir unterhalten uns noch im Jahr 2018, also lange vor dem neuen Heidelberger Frühling 2019. Die Karriere also hat schon ihre Höhepunkte, muss man sagen. Eine Brahms-CD ist rausgekommen, muss man auch sagen. Wie ordnet Sie denn dann Ihre Zeit als Stipendiat bei der Kammermusikakademie des Heidelberger Frühlings ein?
Also meine Erinnerungen oder meine Vorstellungen von Heidelberg sind unglaublich positiv. Ich weiß nicht, als Künstler, ich hatte jetzt wie gesagt die Chance, an vielen verschiedenen Stellen zu spielen. Und es gibt für mich wenig Orte, die so sehr diese Mischung haben aus Weltklasse-Musik und einer Form von Persönlichkeit und fast familiäre Atmosphäre. Und das ist eigentlich meine Lieblingsform und die Konzertart, in der ich mich am wohlsten fühle, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich wirklich sehr persönlich ausdrücken. Ich muss nicht mich rechtfertigen, ich muss nicht mich selbst darstellen, sondern ich kann wirklich die Musik sehr persönlich, aber auf einem höchsten Niveau, also mit perfekten Instrumenten, tolle Räume, tolles Licht, super Organisationsteam, präsentieren. Und das habe ich eben kennengelernt durch diese Kammermusikakademie, hatte da die Chance, mit tollen Leuten zusammenzuspielen. Und ich kann nur hoffen, dass ich ganz oft noch zurückkommen darf nach Heidelberg.
Sind denn da Kontakte entstanden, künstlerische Kontakte, die Sie nützen können jetzt für Ihr Profileben?
Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt, die ich sehr bewundere. Und was mich auch sehr freut, dass Igor Levit kannte ich ja wirklich schon sehr lange. Wir sind uns immer wieder begegnet. Aber durch den Heidelberger Frühling hatte ich jetzt die Chance, ihn auch besser kennenzulernen, ein bisschen mit ihm auch zusammen zu arbeiten, ihm Sachen vorzuspielen. Und diese ganze Mischung aus tollen Künstlern da, die ist wahnsinnig inspirierend und fruchtbar und ist ein wichtiger Aspekt, warum das eben so viel Spaß macht in Heidelberg.
Würden Sie sagen, das trägt zur Reifung eines jungen Künstlers bei, so ein Festival mehrfach mitzumachen?
Gerade weil eben das Niveau von allen Künstlern so hoch ist und weil auch nichts zu sehr irgendwie unterschieden wird zwischen der, sagen wir mal, Karrierestufe der Künstler. Das heißt, man macht gemeinsam Musik, man arbeitet gemeinsam an der Musik. Und es ist so eine Form von künstlerischer Kreativität da in den Proben und in den Konzerten, dass es sehr hilfreich ist, sowohl für das Niveau sozusagen des Spielens, als auch, würde ich sagen, die Ernsthaftigkeit, mit der alle daran beteiligt sind. Die gibt dem Beruf einfach eine gewisse Sinnhaftigkeit, die über so ein bloßes, ich spiele jetzt irgendwie ein Konzert drüber hinausgeht.
Sie stammen aus einem evangelischen Pfarrhaus, hatten vier Schwestern. Das werden Sie oft gefragt, in welcher Weise haben denn diese vier auch musizierenden Schwestern Sie mitgeschleift sozusagen ans Klavier dann letztlich?
Mitgeschleift haben nämlich gar nicht, sondern ich war eher extrem erpicht, auch ein Instrument zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich auch fast eifersüchtig war, dass eben meine älteren Schwestern schon ein Instrument spielen durften und ich noch nicht. Auf jeden Fall war es so, dass wir wahnsinnig viel Hausmusik gemacht haben. Also ich habe jetzt noch ganz konkrete Erinnerungen daran, wie ich eingeschlafen bin. Und direkt unter mir im Wohnzimmer wurde dann immer noch Musik gemacht. Und an Weihnachten, wenn Weihnachten wieder naht, ich spiele immer Weihnachtslieder auf dem Klavier, weil das eigentlich so die Musik ist, mit der ich groß geworden bin. Das macht mir eine wahnsinnige Freude und das war ganz wichtig für mich. Alles keine Berufsmusiker und das finde ich auch eigentlich sehr angenehm. Es wurde nie aus Pflicht geübt, das habe ich nie kennengelernt in dem Haushalt, sondern es war immer extremer Spaß an der Musik und eine sehr tiefgehende Freude. Und das habe ich mitgenommen jetzt, glaube ich, für mein ganzes Leben.
Zum Heidelberger Frühling 2019 kommen Sie als, in Anführungszeichen, als Klaviertrio. Also Sie am Flügel natürlich, dann Maximilian Hornung, Cello, der ist auch ein Alumnus von Heidelberger Frühling. Und eine Geigerin, die, glaube ich, zurzeit Konzertmeisterin ist in Bremen bei der Deutschen Kammerphilharmonie. Wie entsteht denn so ein Ensemble?
Also mit den beiden, mit Max und mit Sarah Christian, auch eine fantastische Geigerin, spiele ich jetzt schon einige Male, habe ich mit denen zusammengespielt. Die haben mich eingeladen zum ersten Mal, als wir was zusammen gemacht haben, nach Augsburg. Und dort haben wir bei ihrem Festival haben wir ein Konzert gehabt und da habe ich sie auch kennengelernt. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und deswegen habe ich das jetzt häufiger wieder eingebaut und habe sie häufig gefragt für Konzerte, weil ich das Gefühl habe, dass wir unglaublich gut zu dritt harmonieren. Und mit Sarah, mit der Geigerin, hatte ich dann auch noch eine sehr, wie soll ich sagen, intensive Zeit zusammen erlebt letzten September, weil wir beide beim ARD-Wettbewerb mitgemacht haben, beide Preisträger geworden sind und beide den Publikumspreis bekommen haben. Und wir sind da eigentlich beide so ganz entspannt und ohne große Erwartung hingekommen, weil wir eigentlich furchtbar viel zu tun hatten in den Wochen vorher. Und das war einfach auch eine sehr intensive Zeit für uns. Und ich freue mich sehr, mit den dreien in Heidelberg spielen zu können. Und wir haben dann noch eine ganze Reihe Anschlusskonzerte. Und es ist auch ein Programm, was ich sehr schätze. Das heißt, es gibt für mich eigentlich keine schönere Form von Konzert, auf die ich mich mehr freue.
Sie haben gesagt, bei einem kleinen Festival haben Sie sich kennengelernt oder zum ersten Mal zusammen gespielt. Man soll nicht verschweigen, dass Sie selber auch sowas organisieren. In Bonn, die Bonner Zwischentöne, können wir jetzt vielleicht nicht drauf eingehen. Immerhin, das ist Ihre Vielseitigkeit, ist dadurch natürlich dokumentiert. Und beim ARD-Wettbewerb, der Publikumspreis ist natürlich für einen Künstler im Grunde genommen der wertvollste, wenn das Publikum sie mag und schätzt. Das ist ein Pfund, mit dem sie wuchern können.
Absolut, also das hat mich auch extrem gefreut, muss ich sagen. Ich war ja ein bisschen traurig, dass ich dann am Ende nur den zweiten statt den ersten Preis bekommen habe. Aber das ist einem in dem Moment total egal, indem man weiß, das Publikum hat dir den Publikumspreis gegeben und stand eben völlig hinter dir. Am Ende zählt eben, diese ganzen Preise zählen sowieso überhaupt nichts, sondern es geht einfach darum, hat man als Künstler irgendwas zu sagen und hat man irgendwas, was man den Leuten mitteilen möchte. Und deswegen habe ich mich sehr darüber gefreut, dass es so erfolgreich lief beim ARD-Wettbewerb und habe mich ehrlich gesagt noch mehr darüber gefreut, dass ich damit dieses Kapitel Wettbewerbe jetzt abschließen konnte und damit wirklich gar nichts mehr zu tun haben will, auch ehrlich gesagt.
Noch ein paar Worte zum Programm in Heidelberg. Das geht also los mit Beethoven Es-Dur, Uraufführung an Silvester. Da hat Beethoven selber den Part gespielt, den Sie in Heidelberg spielen werden.
Das ist so schön, dieses Trio. Also das ist weniger bekannt als das Geistertrio, ist ja beides Opus 70. Aber dieses Trio ist so wunderschön. Es gibt wirklich, es ist eines der schönsten Kammermusikwerke von Beethoven überhaupt und es ist nicht so omnipräsent im Bewusstsein des Publikums. Und es passt hervorragend mit dem Schubert-Trio, glaube ich, was wir in der zweiten Hälfte spielen. Ja, was soll ich groß sagen? Das ist, ich weiß gar nicht, was ich Schöneres machen könnte, als diese Stücke mit den Beinen zu spielen. Das ist wirklich ein Jackpot für mich. Der Traumberuf schlechthin.
Wenn Sie das so laut sagen, könnte es sein, dass Sie mal kein Honorar mehr bekommen.
Ja.
Wenn die Leute dann sagen, die Veranstalter, der kommt sowieso, weil er so gern spielt.
Nein, ich habe ja gesagt, die Konzerte sind ein Jackpot, nicht das Üben dafür. Okay. Also dafür kriegt man ja das Geld.
Schubert haben Sie schon genannt. Schubert Es-Dur auch im letzten Lebensjahr von Schubert, im Winterreisejahr geschrieben. Drückt sich das irgendwie in dieser Komposition auch aus, diese Stimmung vielleicht aus der Winterreise?
Absolut. Der langsame Satz mit diesem wunderschönen Cello-Thema, das ist absolut Winterreisemusik. Diese unglaubliche Einsamkeit und diese Schwere. Und innerhalb dieser Traurigkeit und dieser fast Todesnähe dann immer wieder so Momente von riesigem Trost. Und auch Momente von so einer fast verrückt gewordenen Hysterie und falscher Freude, die es auch viel in der Winterreise gibt. Die gibt es auch hier in dem Trio viel. Und dann hat es natürlich eine fast Überlänge, dieses Werk. Also der vierte Satz hört nicht auf. Und ich finde, dass es keinesfalls so ist, dass es zu lang ist. Es funktioniert wunderbar und es ist so geniale Musik, dass es geht. Aber ich habe immer das Gefühl, fast wie als müsste es irgendwie noch weitergehen und man will eigentlich nicht das Ende, was so nah vor der Tür steht, eigentlich ja, akzeptieren. Und das ist alles sehr typisch für diese letzte Phase.
Mag Schubert auch gedacht haben, weil er seinen Tod vielleicht hat anfühlen, ich glaube. Und dann sollte das Trio nicht aufhören und das Leben vielleicht auch nicht. Ja. Ist jetzt spekuliert.
Sehr spekuliert, aber ich glaube einfach, dass es nicht wie bei Beethoven diese Form von Dramaturgie gibt, von den Geschichten erzählen, sondern das Erleben bereitet ihm so viel Freude von dieser Musik und der Reichhaltigkeit und der abwechslungsreichen Stimmungen, die es da gibt, dass es einfach weitergehen kann und weitergehen kann. Und es gibt wirklich wenig Kammermusikwerke, die so außergewöhnlich und ja, fast irgendwie bewusstseinserweiternd sind, finde ich.
Dann spielen Sie noch die Komposition einer lebenden kanadischen Komponistin, Kelly Marie Murphy. Dieses Stück heißt auf den Flügeln des Phönix aus der Asche emporsteigen, so ungefähr. Wie steigen Sie empor am Flügel? Flügel haben Sie ja.
Also ich muss jetzt ganz ehrlich sein, ich habe mir das Stück angehört und ich finde es ganz toll, aber ich habe es noch gar nicht gespielt bis jetzt. Der Max hat gesagt, das ist ein super gutes Stück. Ich wollte unbedingt irgendwas haben, was jetzt nicht nur aus dem 18., 19. Jahrhundert ist, damit einfach auch was Abwechslungsreiches reinkommt. Ich bin also aktuell noch genauso gespannt wie hoffentlich das Publikum, um was für ein Stück es sich da eigentlich handelt.
Sie sind jetzt unter den Fittichen eines Berliner Plattenlabels, haben Sie unterschrieben. Was bedeutet das? Heutzutage kann man ja, wie man immer wieder hört, von CDs eigentlich nicht mehr leben, weil die Konkurrenz aus dem Internet viel zu groß ist.
Man macht CDs nicht mehr, um damit Geld zu verdienen. Das ist überhaupt nicht mehr der Weg. Die Frage ist, warum nimmt man überhaupt CDs auf, finde ich. Also es gibt so viele CDs, alles ist aufgenommen. Und ich habe auch lange überlegt, warum machst du das, warum sollst du das tun? Alle haben gesagt, mach das. Ich habe überlegt, warum? Und bin einfach jetzt zu dem Ergebnis gekommen, dass ich nur aufnehmen möchte, was meine Lieblingsmusik ist. Ich habe keine Lust, irgendwas aufzunehmen, was ich nur ein bisschen mag. Ich weiß nicht, ob das abgehoben klingt oder ob das die richtige Einstellung ist. Aber das ist der einzige Weg für mich. Ich habe gesagt, Brahms zum Beispiel jetzt, diese Stücke, die sind mir unglaublich wichtig, die habe ich so lange gespielt. Und ich habe mit den Stücken gelebt und kann das irgendwie präsentieren. Und jeder ist eingeladen, daran teilzuhaben. Aber man macht das nicht aus Gewinnmaximierung und man macht das eben auch nicht aus dokumentarischen Gründen, sondern es muss schon eine sehr starke persönliche Liebe zu diesen Werken da sein, finde ich, dass es überhaupt eine Motivation gibt und eine Begründung dafür, dass man das machen sollte.